Ich lese uns einen Textabschnitt aus dem Römerbrief vor, Kapitel 8, die Verse 18 bis 25, an diesem vorletzten Sonntag des Kirchenjahres. Der Apostel Paulus schreibt den Blick auf das Leben der Kinder Gottes in dieser Zeit und das Erleben. Ich halte es dafür, dass dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns soll offenbart werden. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Zumal die Kreatur unterworfen ist der Eitelkeit ohne ihren Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung. Denn auch die Kreatur wird frei werden von dem Dienst des vergänglichen Wesens zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass alle Kreatur sich sehnt mit uns und ängstet sich noch immer. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir haben des Geistes Erstlinge, sehnen uns auch bei uns selbst nach der Kindschaft und warten auf unseres Leibes Erlösung. Denn wir sind wohlselig, doch in der Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man das hoffen, das man sieht? So wir aber das hoffen, das wir nicht sehen, so warten wir sein durch Geduld. Es geht also um das Glaubensleben in dieser Zeit. Wir leben ja zwischen Glauben und Schauen. Und wir erleben so vieles dazwischen, das uns signalisieren will, Gott ist nicht da. Er hilft gar nicht. Es geht alles abwärts statt aufwärts. Und auch im Leben der Kinder Gottes sieht es oftmals so aus. Die Verzagtheit greift Raum. Das Wissen darum, warum einem dies oder jenes passiert, bleibt aus. Und man spekuliert darüber, was es überhaupt bedeuten kann und wo das Leben einmündet. Gerade in diesen Tagen, Freitagabend, wo die Katastrophe in Paris stattgefunden hat, gab es ja so ein Herzenserwachen. Eine Reporterin sagte darüber, dieses Geschehen zeigte uns, dass unser Leben endlich ist. Ja, dann, das ist die Tatsache zu jeder Zeit. Aber wir müssen immer wieder wachgerüttelt werden, dass wir das verstehen. Unsere Zeit, Lebenszeit hier auf Erden ist begrenzt. Und darum ist es so wichtig, ausgerichtet sein auf das Ziel, das Gott uns Menschen gesteckt hat. Wenn wir im vorletzten Sonntag des Kirchenjahres uns diesen Text lesen, sollen wir ja hingeführt werden zu der ganzen Freude, einst in die ewige Herrlichkeit einzuziehen. Vielleicht heute, vielleicht morgen oder noch in ein paar Jahren. Aber das Ziel soll bei uns fest bleiben, jeden Tag. Die Zeit zwischen Glauben und Schauen soll eine Zeit sein, der Dankbarkeit, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, um für meine Sünden zu bluten, um für meine Schuld sich schlagen zu lassen und kreuzigen zu lassen, aber den Tod auch für mich überwunden hat und ich ein festes, ewiges Ziel habe. Die Zeit zwischen unserer Bekehrung und der Aufnahme in das himmlische Reich ist ja oft im täglichen Leben mit Druck und mit Sorge, mit Verzweiflung, mit Leid ausgestattet und davon geprägt. Das merken wir doch in der Unterhaltung untereinander. Die meisten Sätze handeln von negativen Erfahrungen, die wir reden, die meisten. Die wenigen Sätze am Rande zeigen auf, dass wir doch eine heimliche Hoffnung haben auf ewiges Leben. Aber genau umgekehrt soll unser Leben geprägt sein. Die meisten Sätze sollen von der Freude reden, die wir aus Gott in Jesus empfangen haben. Und die Leitsätze sollen Nebensätze sein. Denn sie spielen für die Ewigkeit letztlich keine Rolle, sondern nur für das Wachhalten unseres Lebens im Blick auf die Ewigkeit spielen sie eine Rolle. Wenn der Apostel Paulus sagt, wir haben hier viel Leid zu tragen und Trübsal, setzt er gleich hinzu und sagt, wenn wir das auf eine Waage legen würden, das Leid und die Trübsal und die Hoffnung der Herrlichkeit, würde immer die Hoffnung der Herrlichkeit stärker sein, größer sein. Die Herrlichkeit Gottes ist unvergleichlich viel größer als das Leid, was wir hier empfinden. Es ist gering. Es ist eigentlich nicht wert, genannt zu werden, wenn wir auf die ewige Herrlichkeit schauen. Das Leid in dieser Welt kann entstehen, zum einen dadurch, dass der Satan der Fürst der Welt ist. Das dürfen wir ja gar nicht vergessen. Er ist der Fürst der Welt. Er sagte sogar dreist zu dem Herrn Jesus, als er ihn versuchte und ihm alle Reiche dieser Welt zeigte, mir ist alles übergeben. Ich gebe es jedem, wie ich will. Und sagte zu dem Herrn, fall nieder, bete mich an und dann gebe ich dir das. Er sagt, ich bin derjenige, der hier regiert. Und in Johannes 14, Vers 30 nennt auch Jesus genau diesen bei Namen und sagt, jetzt kommt der Satan, der Fürst dieser Welt. Er ist der Fürst dieser Welt. Aber er hat nichts an mir, sagt Jesus. Er kann keine Sünde in meinem Leben finden. Ich bin der Heilige, der Reine, der sich jetzt zu einem stellvertretenden Opfer für die Sünder gibt. Aber er nennt ihn den Fürst dieser Welt. Er arbeitet hier, dieser Fürst in der Welt, um Schaden anzurichten, um Menschen von der lebendigen Hoffnung, die Gott in Jesus Christus offenbar gemacht hat, abzuhalten. Die Gemeinde Jesu und alle, und ich gehe mal davon aus, dass wir alle zur Gemeinde Jesu gehören, alle, die Jesus folgen, werden natürlich torpediert in dieser Welt und angegriffen, weil sie ja in Feindesland sind. Sie sind im Land des Fürsten dieser Welt, im Land des Satans, der alles regiert nach seinem Wohlgefallen und sich die Menschen, die sich nicht zu Gott in Jesus halten, für seine Sache missbraucht, um Schaden auszurichten und die Menschen zu zerstören und in den frühen Tod zu bringen, damit sie nicht Jesus Christus kennenlernen. Und bei all dem sichtbaren Leid könnten wir auch verfallen, wir hatten gerade einen Psalm von Asaph gehört, könnten wir auch in diesem Psalm 73 verfallen, wo auch dieser Asaph verzweifelt war und sagte, was ich alles so sehen muss vor meinen Augen, ist ja furchtbar. Es ist deswegen furchtbar, weil es offenbar denen, die Böses tun, gut geht. Die Gottlosen werden in der Welt reich. Es geht ihnen gut. Kaufen ein Haus nach dem anderen. Sind oftmals sehr gesund. Und scheinen überhaupt kein Problem zu haben. Und ich, sagt Asaph, ich leide immer hier in der Welt. Wie kommt denn das? Mir geht's gar nicht so gut. Und reich bin ich auch nicht. Und ich kann nicht aus dem Vollen schöpfen. Und ich muss mich mit schwierigen Menschen abgeben. Warum ist das so? Hat Gott hier falsch gehandelt? Und dann berichtet er, dass er in das Heiligtum Gottes ging zu beten. Und dann sagt er, jetzt erkenne ich's. Wenn man in der Gegenwart Gottes ist, dann sieht man die Konturen richtig. Dass die Gottlosigkeit ein Ende mit Schrecken nehmen wird. Aber die, die auf den Herrn hoffen, trotz aller Leiden, trotz aller Begrenzungen dieser Zeit, diese erfahren, werden durchdringen zur seligen Herrlichkeit. Und am Ende dieses Psalms da von Asaph sagt er ja, egal was da kommt, ich bleibe beim Herrn. Ich bleibe bei Gott. Egal. Selbst wenn ich krank werde und mein Leib kaputt geht, ich bleibe bei Gott. Und ich will anderen erzählen, so sagt er, dass Gott gut ist. Verstehen wir? Das ist die Aufgabe von uns Christen, mitten im Leid. Wir haben Grund zur Freude, weil wir ein festes Ziel haben. Und an die Gemeinde zu Korinth schrieb der Apostel ja auch, bedenkt bitte, wir leben noch nicht im Schauen, sondern wir leben noch im Glauben auf dieser Erde. Es kommt aber die Zeit, wo wir unseren Heiland schauen werden in Ewigkeit. Und da werden wir diese Dinge, die uns jetzt belasten wollen, nicht mehr sehen. Denn alle Verheißungen Gottes im Blick auf Erlösung werden eingelöst werden. Alle Verheißungen Gottes. So wird eingelöst werden bei jedem, der es erfahren will, was bereits Gott äußerlich schon eingelöst hat. Er hat versprochen, nach dem Sündenfall, dass die Nachkommenschaft der Eva, der Same des Weibes, der Schlange den Kopf zertreten wird. Eine Verheißung der Erlösung von diesem desolaten Zustand der Sünde. Es ist erfüllt worden. Jesus Christus kam und hat der Schlange, dem Teufel, den Kopf zertreten. Hat gesagt, es ist vollbracht. Hat gesagt, jetzt ist es fertig. Die Erlösung ist für jeden da, der sie will. Und das Versprechen der Erlösung von dem vergänglichen Wesen hier wird auch eingelöst. Zu Adam wurde gesagt, von Erde bist du genommen, zur Erde sollst du wieder werden. In der Zwischenzeit sollst du deinen Acker bestellen, dein Brot verdienen im Schweiß deines Angesichtes, aber dann hört's auf. Das ist die äußere Befreiung. Du musst nicht immer hier bleiben auf der Erde. Ist das nicht wunderbar? Wäre ja schrecklich, wenn du immer hier bleiben müsstest. Dann hättest du ja immer mit diesen Problemen hier zu tun. Es hört auf. Die Verheißung der äußeren Erlösung vom Dienst in der Vergänglichkeit ist gegeben und wird sich auch erfüllen. Und wenn sie sich nicht erfüllt durch das Ablegen des Leibes, dann erfüllt sie sich in der Entrückung. Der Apostel Paulus sprach auch von diesem wunderbaren Geheimnis, das zwar noch in der Verborgenheit liegt, aber doch im Glauben schon denen offenbar ist, die sich ganz auf die Seite Jesu stellen. Ich sag euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden nicht alle den Leib ablegen. Wir werden aber alle, die an Gott in Jesus Christus glauben, verwandelt werden. Und dasselbe plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Die Posaune wird schallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Wir werden verwandelt werden. Die äußere Erlösung kommt. Was Gott verspricht, das hält er auch. Die Erlösung der vergänglichen Welt, und wir lasen im Römerbrief gerade, dass ja diese Schöpfung, diese Kreatur unterworfen ist der Vergänglichkeit um unsretwillen. Um unsretwillen. Mit der Sünde sind sie auch mit unterworfen, sollen aber frei werden, wenn die Kinder Gottes auch frei werden. Denn darauf wartet die Schöpfung, die ja nicht gesündigt hat, die Kreatur, wartet darauf, dass die gänzliche Erlösung der Kinder Gottes offenbar wird. Dann hört auch ihr Dienst auf hier in dieser Zeit. Darum steht an manchen Stellen in der Schrift, wie zum Beispiel in Jesaja 65, können wir lesen, und Vers 17, ich will, spricht der Herr, einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen. Ich will die Erlösung von der vergänglichen Erde geben, so dass man der vorigen überhaupt nicht mehr gedenkt, niemals mehr zu Herzen nimmt, gar nicht mehr daran denkt, was auf dieser alten Erde passiert ist. Ich will euch erlösen, sondern ihr werdet euch ewig freuen und fröhlich sein über dem, was ich schaffe. So konnte auch der Apostel Petrus sagen in 2. Petrus 3. Und das sagte er ja auch im Blick auf diese Freude, die er im Herzen hatte, auf die Herrlichkeit. Erlösung kommt. Erlösung wird geschehen, auch von dem vergänglichen Dienst. Wir warten eines neuen Himmels, sagt er. Wir warten auf eine neue Erde nach dem Versprechen Gottes, dort, wo absolute Gerechtigkeit wohnt. Darum, meine Lieben, weil ihr darauf warten sollt, seid fleißig, dass ihr vor eurem Herrn unbefleckt und unsträflich im Frieden erfunden werdet. Ich achte die Leiden der Zeit nicht wert gegen diese Herrlichkeit. Darum, weil ihr darauf wartet, lebt so, dass ihr im Frieden bleibt. Lasst euch den Frieden nicht nehmen. Die zeitlichen Leiden dienen uns auch zum Guten. Die zeitlichen Leiden dienen dazu, dass Menschen nach dem Sinn ihres Daseins fragen. Auf dem Weg hierher sprach ich mit meiner Frau und sagte, die meisten Menschen denken nicht darüber nach, warum sie überhaupt auf der Erde sind. Sie haben die Erde zu einer Spielwiese gemacht. Sie suchen sich immer neue Spiele, bauen für ihre Spiele Häuser, um ihre Zeit mit Spielen zu verbringen. So wie es einst auch schon gesagt worden ist, als das Volk Israel befreit wurde aus Ägypten und dann Mose vor dem Angesicht Gottes stand und sein heiliges Wort empfing und das Volk gar nicht mehr wusste, warum sie überhaupt aus Ägypten geführt worden sind. Da heißt es dann, sie setzten sich nieder zu essen und standen auf zu spielen. Ja, das macht der allgemeine Mensch. Die Sportveranstaltungen, die sind besser besucht als überhaupt die Veranstaltung, wo es um das Dasein der Menschen geht. Das Spiel ist viel wichtiger als die Frage, warum bin ich überhaupt auf dieser Erde? Darum muss Gott auch Leiden zulassen. Damit, so wie bei der Reporterin, von der ich vorhin erzählte, solche Fragen aufkommen, warum bin ich überhaupt hier? Was hat das für einen Sinn? Soll man lange auf der Erde sein oder nur kurz? Kann man als Jugendlicher weggebombt werden oder muss das erst sein, wenn man 90 ist? Wie ist denn das? Darum sind Leiden da, dass man diese Frage sich einfach mal stellt. zeitliche Leiden dienen und sollen dienen zum Guten. Und was uns betrifft als Kinder Gottes, dürfen wir immer wissen, dass die zeitlichen Leiden, und ich sage es mal salopp, niemals über unsere Hutschnur gehen. Niemals. Auch wenn wir das so empfinden. Es ist nicht so. Denn die Heilige Schrift sagt, Gott lässt uns nicht versuchen über unser Vermögen. Sondern er macht der Versuchung so ein Ende, dass wir es tragen können. Und hier dürfen wir sagen, danke Herr. Alles, was uns beklemmt, kann niemals so groß sein, wie die Freude, erlöst zu sein durch des Lammes Blut. Wir kommen weiter. Nichts macht uns kaputt, sondern es dient uns letztlich zum Guten, dass wir immer wieder in die Entscheidung kommen, ja, Herr, bei dir will ich bleiben. In Markus 13, Vers 20 sagte der Herr Jesus auch ganz bewusst im Blick auf die große Trübsal, dass die Zeit verkürzt worden ist. Ist verkürzt worden. Warum? Um der Auserwählten willen. Damit sie nicht ein Leid trifft, das sie runterdrückt, kaputt macht. Dass sie es tragen können. Die Zeit ist verkürzt worden. Gott achtet also auf uns. Er sieht zu, dass wir durchkommen, aber wir sollen uns auch immer ermahnen lassen. Zeitliche Leiden dienen zur Prüfung unseres Glaubenslebens. Wie verhalten wir uns darin? Hoffen wir auf den Herrn? Im Jakobusbrief steht es ja so, dass selig der Mann ist, der die Anfechtung erduldet, der nachdem er bewährt wird, wird er das ewige Leben empfangen. Und auch etwas weiter zuvor, gleich in den ersten Versen, achtet es für eitel Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Passt ja gar nicht zusammen, ne? Anfechtung und Freude, wie kriegt man denn das zusammen? Ja, das kriegt man nur zusammen, wenn man Aufblick hat zum Herrn. Da ist Freude. Gucke ich nach unten, da ist Leid. Achtet es für eitel Freude, wenn ihr in Anfechtung fallt, umso mehr werdet ihr dann aufblicken zu dem, der euch erlöst hat und wisst, dass euer Glaube, wenn er rechtschaffen ist, Geduld wird. Ihr könnt dann warten, bis dieser Sturm vorbei ist. Der Apostel Petrus sagte Ähnliches, meinte vom Inhalt genau das Gleiche in 1. Petrus 5, Vers 10, wo er sagt, der Gott aller Gnaden, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, das kommt da auch mit drin vor, ihr werdet eine kleine Zeit leiden. Er wird euch dadurch aber voll bereiten, stärken, kräftigen und gründen. Das Leiden soll was Gutes bewirken an euch. Und es soll das Zeugnis der Wahrheit offenbar werden, dass die Leiden der Zeit uns nicht die Herrlichkeit, die uns Gott in Christus gegeben hat, wegreißen kann und zerstören kann. Darum steht auch geschrieben im Jakobusbrief, er weist darauf hin und sagt, schaut euch doch mal den Hiob an. Den haben wir zum Beispiel des Leidens und der Geduld bekommen. Und wenn wir uns das anschauen, dann müssen wir sagen, na, was der Mann durchmachte, das haben wir noch nie durchgemacht. Und wir haben gar keinen Grund, bei dem Geringen, was wir durchmachen, dann zu jammern und zu klagen. Schaut euch den Hiob an. Er ist ein Beispiel für Leiden geworden und hielt fest an Gott und wurde gesegnet. Und das Ende des Herrn habt ihr doch auch gesehen, sagt Jakobus. Ihr habt doch gesehen, dass bei allem Leiden Jesus Christus weitergegangen ist bis ans Kreuz und den Sieg errungen hat. Das habt ihr erfahren. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Wir preisen selig, die erduldet haben. Anfechtung und Leiden, und das soll uns am vorletzten Sonntag in dem Kirchenjahr neu wichtig werden, dienen zur Beständigkeit unseres Glaubenslebens, zur Zurechtbringung unseres Glaubenslebens im Blick auf die Ewigkeit, im Blick auf das Zeugnis, dass Gott wahrlich lebt. Das soll ja durch uns sichtbar werden, nicht nur mit einigen frommen Worten, sondern mit dem Beweis des Lebens. Alle Gläubigen zu jeder Zeit erfuhren Leid und mussten damit umgehen. Aber das Leid schreckte sie auf mit der Frage im Herzen, wer ist unsere Hilfe? Wohin müssen wir uns halten? Wir denken daran, dass Jesus über den See Genezareth fuhr mit seinen Jüngern auf die Seite des heidnischen Galiläas. Und während sie über diesen See fuhren, Matthäus in Markus 4, gab es einen großen Sturm. Wir wissen auch, dass Jesus diesen Sturm gestillt hat.
Ja, das weiß ich.
Aber wir wissen, was auch zwischendurch passiert ist. Als dieser Sturm so groß war, dass das Schiff schaukelte und Wasser ins Schiff kam, sagten die Jünger: Herr, du hast uns vergessen. Fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Diese Anfechtung musste sein, damit sie lernen, der in ihrem Boot ist, ist größer als der Sturm. Was guckt ihr denn auf den Sturm? Ihr Kleingläubigen, Jesus stand auf und gebot dem Wind und den Wellen und es war ruhig. Sie sollten lernen, durch die Anfechtung jetzt auf den zu blicken, der in ihrem Boot war. Er ist doch der Herr. Oder nach der Speisung der 5000, als Jesus die Jünger wieder über den See Genezareth zurückschickte nach Kapernaum und er blieb aber noch an dem Ort der Speisung, plötzlich aber nachts erschien auf dem Wasser. Und sie fürchteten sich, weil sie dachten, sie sähen einen Geist. Jesus sagt, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und Petrus, der sehr forsch in allen Dingen war, sagte, wenn du es bist, dann sage doch, ich darf auch auf das Wasser steigen. Ja, komm her, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und stand tatsächlich auf dem Wasser. Aber dann kam plötzlich eine große Welle in seine Richtung und darauf sah er auch und fing an zu sinken. Es machte sich der Zwiespalt zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren auf. Petrus und die Jünger sollten auch dort lernen. Schaut nicht auf das Sichtbare, als ob es wichtig wäre, sondern schaut auf den Unsichtbaren, dann bleibst du auf dem Wasser stehen. Lass den Konflikt nicht zu zwischen dem, was du siehst und was Gott dir gesagt hat in seinem Wort. Er ist immer größer. Und wir lesen ja dann auch in Matthäus 26, als Jesus im Garten Gethsemane war und man ihn nun nach dem Verrat des Judas festnahm, abführte, lesen wir, alle Jünger sind geflohen. Warum sind sie denn geflohen? Gab es Grund? Der Meister war doch da. Wenn man ihm zur Seite einfach bleibt, kann es einem doch nur gut gehen. Die Angst vor dem drohen und der Bedrohung der Welt war da. Und das ist auch das, was wir heute ja unter den Menschen spüren. Man kann das Radio einschalten, man kann die Fernsehsendungen, die Gespräche hören, sehen wollen. Es geht immer nur darum, um Angst. Die könnten ja in Berlin auch eine Bombe zünden. Deswegen müssen wir fliehen. Die Bedrohung der Welt ist uns zu groß geworden. Aber Jesus Christus will uns sagen, habe doch keine Angst, ich bin doch bei dir. Was kann dir denn passieren? Denn das ist ganz normal, was du hier siehst in der Welt. Es soll dir aber eine Hilfe sein, will er sagen, fest bei mir zu bleiben. In Johannes 15, Vers 20 sagte ja auch Jesus zu den Jüngern, das ist normal, sie haben mich verfolgt, sie werden euch doch auch verfolgen. Was ist denn da anormal? Ihr seid doch in Feindesland. Und im Feindesland wird man von dem verfolgt, der Anspruch auf dieses Land stellt. Aber haltet euch an den, der alle Erlösungsverheißungen gegeben hat und sie auch erfüllt, bis zum Schluss. Auch die Apostel, die herausgerufenen Gefäße in der Hand Gottes, die das Evangelium weitersagen sollten, konnten das nicht ohne Leiden. Es begann ja schon damit, dass Stephanus der erste Zeuge gesteinigt wurde und dass man auch den Apostel, den Bruder des Johannes, kurz darauf enthauptete. Leiden der Zeit, sagt der Apostel Paulus, sind nicht zu achten gegen die Herrlichkeit. Petrus wurde gleich ins Gefängnis gesteckt danach. Und die Gefängnisse waren sicher nicht so gut wie heute. Heute sind das ja dagegen 5-Sterne-Hotels. Also er fühlte sich bestimmt da nicht ganz wohl. Er litt darin, war gekettet, Soldaten schliefen neben ihm. Aber Gott sah das. Er holte ihn da heraus. Diese Leiden sind nichts dagegen zu achten, was Gott getan hat in Jesus und was er immer wieder tut. Leiden der Zeit musste auch der Apostel Johannes erleben. Er wurde ja verbannt auf die Insel Patmos. Und das war bestimmt keine Erholungsinsel. Er hat sicher dort unter Entbehrungen gelebt. Vielleicht auch Kälte, manchmal Hitze. Und dennoch war der Herr bei ihm, segnete ihn, machte ihn zu einem Diener im Evangelium, so dass er auch die anderen Gläubigen ermutigen konnte. Die Gemeinde, die entstanden ist in der Apostelgeschichte, musste auch zeitliche Leiden sofort erfahren. Sie wurde verfolgt, gleich am Anfang, diskriminiert. Es ist doch nichts Neues unter der Sonne, liebe Geschwister. Auch wenn heute das Christentum an den Rand gedrängt werden soll. Die größte Gefahr für uns würde darin bestehen, Kompromisse mit dem Feind zu schließen. Das wäre die größte Gefahr. Darum sollen wir im Aufblick zum Herrn bleiben, denn Jesus Christus ist für uns. Er litt doch am allermeisten für unsere Sünden, so wie es Petrus auch betonen durfte in seinem ersten Brief im 2. Kapitel und sagte, ihr seid doch auch berufend zum Leiden, weil Christus für uns gelitten hat. Er hat uns ein Vorbild gegeben, dass ihr nachfolgen sollt seinen Fußtapfen. Er, der keine Sünde getan hat, es war kein Betrug in seinem Munde. Er hat niemals wieder gescholten, als er gescholten wurde. Er hat nicht gedroht, niemals, als er litt. Er stellte es immer dem anheim, der Recht richtet, dem himmlischen Vater. Und er hat unsere Sünden selbst hinaufgetragen, an seinem Leib auf das Holz, dass wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch welches Wunden wir heil geworden sind. Ja, wir waren irrende Schafe, aber nun sind wir auf diesem Weg des Lebens, den Jesus uns gebahnt hat. So sollen und dürfen wir handeln, auch angesichts der Leiden dieser Zeit. Die Zielsetzung, und das will ich uns noch sagen, die Gott mit uns gegeben hat und die er sich vorgenommen hat mit uns, lautet: Ihr sollt alle eingeführt werden in die alles überragende himmlische Herrlichkeit. Und das soll heute unser Herz bewegen. Und ich denke, dass die, die wiedergeboren sind, auch davon bewegt werden und die noch nicht Jesus gehören, dass sie sich auch heute rufen lassen, um diesen Genuss der Vorfreude auf die Herrlichkeit in ihr Herz zu bekommen. Dass sie sich nicht mehr gängeln lassen müssen von den Geschehnissen dieser Zeit. Jesus sagte zu seinen Jüngern und sprach von diesem Ziel, das er mit ihnen hat: Mein Ziel mit euch ist, dass ihr seid, wo ich bin. Johannes 14. Das ist mein Ziel mit euch. Ihr sollt da sein, wo ich bin. Und Stephanus sah Jesus zur Rechten des Vaters. Da sollt ihr sein, wo ich bin. Freut euch das gar nicht? Oder Paulus schrieb in Kolosser 3, Vers 4, wir sollen auch offenbar werden in seiner Herrlichkeit. Und in der Offenbarung lesen wir, dass wir die Herrlichkeit einst voll genießen sollen. Offenbarung 22 zum Beispiel, Vers 3. Es wird dort, wo ihr hinkommt, überhaupt nichts Schlechtes mehr geben. Nichts Verbanntes. Es wird der Stuhl Gottes dort sein und des Lammes. Und seine Knechte werden ihm alle dienen. Alle werden froh ihm dienen. Es gibt da keine Nacht mehr. Nicht mehr so wie jetzt, wo die Tage so schnell zu Ende sind und die Nacht sehr lang ist. Es gibt keine Nacht mehr. Es gibt auch keine Leuchte mehr, keine Laterne, keine Sonne mehr. Warum? Gott selbst ist die Leuchte. Ja, da gibt's dann keine Hitze und keinen Frost. Und wir werden bei ihm sein in Ewigkeit. Das ist der Ausblick, der uns gegeben ist. Und dieser Ausblick soll unser tägliches Leben bestimmen. Und darum beten wir für unsere Mitmenschen, dass sie sich auch in diesen Ausblick auf die Herrlichkeit in Jesus Christus ziehen lassen. Das Ziel ist gesteckt. Jesus will uns sich nachziehen, an den Ort, wo er ist. Und ich möchte noch darauf hinweisen, auf diese drei Dinge, die auch der Apostel Paulus für sich erkannt hat und die er uns auch mitteilt, was mit der Trübsal und den Leiden Wunderbares zusammenhängt. Ich sage bewusst wunderbar, Sie betonen das, damit wir nicht immer das Schlechte bei allen Leiden sehen. Im Römer 5 sagt er, wir rühmen uns auch der Trübsal. Rühmen und Trübsal passt eigentlich nicht zusammen. Da fragt man sich, wie kann sich denn jemand der Trübsal rühmen? Die will ich loswerden. Er sagt, jawohl, die schafft was Wichtiges bei mir. Und zwar Geduld, Erfahrung und Hoffnung. Und das will ich haben. Ich will geduldiger werden. Ich möchte mit meinem Gott Erfahrung machen. Und ich möchte fest gegründet sein in der Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit. Darum rühmen wir uns auch der Trübsale. Denn die schafft das an uns, dass wir immer wieder auf den Herrn warten, bis er kommt mit seiner Hilfe und uns tröstet, dass wir immer wieder auf ihn ausgerichtet werden und die Erfahrung machen, er ist ja wirklich da. Ja, die machen wir ja sonst gar nicht, sonst machen wir die Erfahrung mit den täglichen Dingen immer, nicht? Und die machen uns traurig, Da geht so manches kaputt. Ach, schon wieder. Ja. Aber die Erfahrung mit ihm sollen wir ja machen. Und dann steigt die Hoffnung in unserem Herzen. Herr, du kommst. Wir werden bei dir sein, alle Zeit. Wir rühmen uns auch dieser Trübsale. Und als Letzte, durch den Heiligen Geist haben wir ja die Bestätigung, dass wir von der Konsequenz der Sünde befreit sind. Der Tod hat kein letztes Wort mehr über unserem Leben. Wir leben jetzt und werden ewig leben. Wir sind befreit zu den Werken, die, wenn wir Christus schauen, auch vorzeigen können. Er setzt uns hier schon ein zu den guten Werken, die ihm gefallen. Und wir dürfen vor dem Richtstuhl Christi, wie wir es im Wochenspruch gehört haben, freudig stehen und sagen, Herr, das hast du in mir bewirkt. Das hast du an Taten durch mich am Nächsten getan. Ich danke dir dafür. Ja, wir werden in dieser Zeit verklärt, so steht es in 2. Korinther 3, immer mehr in das Angesicht des Herrn. Da fällt mir gerade ein, bei den Hundehaltern, ich habe das mal früher öfter beobachtet, je länger jemand so einen Hund hat, desto ähnlicher sieht er sich, dem Hund. Da sagt man, Mensch, die sehen ja fast schon gleich aus, ja. Weil die sich so nett umeinander kümmern. Ne? Ja, das kann man manchmal tatsächlich feststellen. Aber so soll es auch sein mit der Ähnlichkeit mit Jesus, dass wir ähnlicher ihm werden. Dass man sagt, oh, da sehe ich doch Jesus in ihm. Ja. Das soll so sein. Das möge der Herr schenken in dieser lebendigen Hoffnung, die wir haben. Jesus kommt doch niemals zu spät. Die Schöpfung, die uns jetzt noch dienen muss in unserem Dasein, wird auch aufgelöst zu seiner Zeit. Dieser Dienst hört auf. Die Kreatur muss uns nicht mehr dienen. Die Erde wird aufgelöst. Petrus hat es auch gesagt, geht alles kaputt. Brauchen wir da nicht mehr. Gott kommt nicht zu spät, er macht das zu seiner Zeit. Und dann wird alles neu, alles neu. Und wir werden das Ende des Glaubens davontragen und in der Herrlichkeit aufwachen und ohne Unterlass Gott danken dafür, dass er uns auch durch die trübselige Zeit gebracht hat. Darum sagen die Cherubim immer, heilig, heilig, heilig. Ich glaube, die können noch nie aufhören, da steht ja Tag und Nacht, sagen sie das, heilig, heilig. Ist alles gut, alles gut, alles gut, alles bestens. Mit Gott ist alles gut. Und das wünsche ich uns, so am Ende des Kirchenjahres, dass wir das neu für uns entdecken und dass wir uns auch freuen auf den Ewigkeitssonntag, auf die Ewigkeit, dass wir einfach sagen, danke Herr, du hast uns erlöst und wir wollen dir, solange du uns hier lässt auf Erden, dir dienen und dir keine Schande machen, sondern dich über allem preisen, weil alles einen Sinn bekommen hat durch dich. Amen.